Ned Dickstein war in New York, um Reeder zu werden. Er brauchte einen ganzen Morgen dazu. Er schlug im Telefonbuch nach und wählte einen Anwalt an der unteren East Side. Statt anzurufen, fuhr er persönlich zu Mr. Chung hin. Mr. Chung und er suchten die Büros der Liberian Corporation Services Inc. auf, einer Firma, die gegründet worden war, um Leuten zu helfen, die eine liberianische Handelsgesellschaft eintragen lassen wollten. Dickstein brauchte nicht zu beweisen, dass er ehrlich und kreditwürdig war. Gegen eine Gebühr von $500, die er in bar zahlte, registrierte man die Seville Shipping Corporation of Liberia. Als Adresse des Firmensitzes war 80 Broad Street, Monrovia, Liberia aufgeführt. Die Direktoren waren P. Setia, E. K. Nakba und J. D. Boyd. Alle in Liberia ansässig. Die drei waren die Gründer vieler solcher Gesellschaften. Auf diese Weise verdienten sie ihren Lebensunterhalt. Mr. Chung verlangte $50 und das Taxifahrtgeld. Ohne auch nur eine Adresse angeben zu müssen, hatte Dickstein eine völlig legitime Reederei geschaffen, die weder mit ihm noch mit dem Mossad in Verbindung gebracht werden konnte. Satya, Nukba und Boyd traten, wie es üblich war, 24 Stunden später zurück, und am selben Tag stempelte der Notar von Monserrado County, Liberia, eine eidesstattliche Erklärung ab, die besagte, dass die Kontrolle über die Seville Shipping Corporation sich nun in den Händen eines gewissen André Papagopoulos befinde. Inzwischen fuhr Dickstein bereits mit dem Bus vom Züricher Flughafen in die Stadt, um sich mit dem Griechen zum Mittagessen zu treffen. Papagopoulos war ein Mann, so schwer zu fassen, so stark und so frei von Schwächen wie Dickstein selbst. 1912 geboren, tauchte er nach dem Zweiten Weltkrieg in Äthiopien auf und kaufte zu Ramschpreisen die Berge von militärischen Restbeständen, die mit dem Ende des Krieges plötzlich wertlos geworden waren. Dann verkaufte er diese Waffen mit enormem Profit an die israelische Untergrundarmee und beförderte sie nach Palästina. Anschließend erkundigte er sich, ob man an weiteren Lieferungen interessiert sei. Auf diese Weise war er mit Ned Dickstein bekannt geworden. Später zog er in die Schweiz. Gegenwärtig bezeichnete er sich als Schiffsmakler, und das war tatsächlich sein wichtigstes, wenn auch keineswegs sein einziges Geschäft. Er hatte keine feste Adresse. Man konnte ihn über ein halbes Dutzend Telefonnummern erreichen, aber immer nahm jemand anderes den Anruf entgegen, und Papagopoulos meldete sich später. Dickstein stieg am Bahnhof, wo Papagopoulos ihn erwartete, aus dem Bus. Der Grieche war ein großer, massiger Mann mit olivfarbener Haut und dünnem, dunklen Haar. An diesem hellen Sommertag in Zürich trug er einen marineblauen Anzug und eine dunkelblaue gestreifte Krawatte. Sie schüttelten einander die Hand und schlenderten durch die Straßen. »Sind Sie in der Pelikanstraße gewesen?«, fragte Dickstein. »Ja.« »Gut. Das Züricher Büro der Liberian Corporation Services Inc. lag in der Pelikanstraße.« Dickstein hatte Papagopoulos gebeten, sich dort als Präsident und Hauptgeschäftsführer von Seville Shipping registrieren zu lassen. Dafür würde er $10.000 erhalten, die vom Konto des Mossad bei einer Schweizer Bank auf Papagopoulos Konto in derselben Filiale derselben Bank überwiesen wurden. Eine Transaktion, die nur sehr schwer aufzudecken war. Sie erreichten das Restaurant, in dem der Grieche einen Tisch bestellt hatte. Während sie aßen, erklärte Dickstein, welche Aufgaben Papagopoulos als Präsident von Seville Shipping haben würde. Erstens, sie kaufen ein kleines Schiff, 1000 oder 1500 Tonnen groß, mit nur wenigen Mann Besatzung. Sie lassen es in Liberia eintragen. Machen Sie ein paar Geschäfte mit dem Schiff und berechnen Sie sich dabei Ihre Gebühr. Mir ist egal, was Sie mit dem Schiff anfangen, vorausgesetzt, es beendet am 7. Oktober oder vorher eine Fahrt in Haifa. Dort entlassen Sie die Besatzung. Zweitens, kaufen Sie eines der Schiffe auf dieser Liste. Er reichte dem Griechen ein Blatt, auf dem die Namen der vier Schwesterschiffe der Coparelli mit den Eignern und den letzten Standorten verzeichnet waren. Kein Preis ist zu hoch. Berechnen Sie Ihre Gebühr, liefern Sie das Schiff bis zum 7. Oktober in Haifa ab. Entlassen Sie die Besatzung. Dickstein übergab ein weiteres Blatt. Drittens, kaufen Sie dieses Schiff, die Coparelli. Es muss genau zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Sie sticht am 17. November von Antwerpen aus in See. Wir müssen sie kaufen, nachdem sie abgelegt hat, aber bevor sie die Straße von Gibraltar passiert. Viertens. Anfang 1969 verkaufen sie Schiff Nummer 1, das Kleine, und Schiff Nummer 3, die Coparelli. Sie bekommen von mir eine Bestätigung, dass Schiff Nummer 2 verschrottet worden ist. Die Bestätigung schicken sie an Lloyds. Dann liquidieren sie Seville Shipping. Sie haben also vor, ein Schiff spurlos verschwinden zu lassen? Dixie nickte. Papagopoulos' Verstand war rasiermesserscharf. Ihnen ist sicher klar, fuhr Papagopoulos fort, dass dies alles kein Problem ist. Bis auf den Kauf der Coparelli auf See. Es ist höchst ungewöhnlich, ein Schiff zu kaufen, während es auf See ist. Aber nicht unmöglich. Nein, nicht unmöglich. Wir müssten die Verhandlungen eröffnen und die Inspektion im Trockendock auf einen Termin nach Beendigung der Novemberfahrt legen. Dann, wenn das Schiff in See gestochen ist, behaupten wir, dass der Käufer das Geld sofort zahlen muss, vielleicht aus steuerlichen Gründen. Der Käufer würde dann eine Versicherung gegen größere Reparaturen abschließen, die nach der Inspektion nötig sein könnten. Den Verkäufer allerdings interessiert sein Ruf als Spediteur. Deshalb wird er eine hundertprozentige Garantie fordern, dass seine Fracht von dem neuen Eigner der Coparelli abgeliefert wird. Würde er eine Garantie akzeptieren, die sich auf ihr persönliches Ansehen stützt? Natürlich. Aber weshalb sollte ich eine solche Garantie abgeben? Dixtin sah ihm in die Augen. Ich kann Ihnen versprechen, dass der Eigentümer der Fracht sich nicht beklagen wird. Es ist offensichtlich, dass Sie irgendeinen Schwindel vorhaben. Sie benötigen meine Mitarbeit, um eine ehrbare Fassade zu haben. Das ließe sich machen. Aber Sie wollen auch, dass ich meinen Ruf riskiere und Ihrem Versprechen traue, dass er nicht leiden wird. Ja. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Sie haben den Israelis schon einmal vertraut. Haben Sie es je bedauert? Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Damals jedoch hatte ich weniger zu verlieren. Was soll's? Ich bin einverstanden.